if money doesn't make you happy, you're probably not spending it right. Ich finde den sehr intelligent, diesen Satz, weil man kann schon durch Luxuskonsum sich sehr glücklich machen, wenn man weiß, in was man investieren muss. Und da gibt's schon ganz klare Anhaltspunkte.
Wenn wir ehrlich sind, geht es bei Luxus fast nie nur um Dinge. Es geht um das, was diese Dinge in uns auslösen und um Fragen wie, wer wäre ich gern? Wie möchte ich leben? Und was sagt mein Geld darüber aus? Genau darüber sprechen wir heute mit Felicitas Mohrhardt. Sie ist Professorin für Marketing an der Universität Lausanne in der Schweiz und forscht zu Luxusmarken, spricht auch in ihrem eigenen Podcast darüber und vor allem zu der Frage, warum Luxus emotional so stark auf uns wirkt. Auf unser Selbstbild, auf Status, auf Zugehörigkeit. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Felicitas.
Hallo Ingo.
Wir haben von unserer letzten Expertin, Professor Dr. Eva Asselmann, gehört, dass Luxus ja wie so eine Art Mangel beschrieben werden kann. Also sie meinte, Luxus ist eigentlich das, was uns im Alltag fehlt. Was ist deine Meinung dazu? Was ist Luxus für dich?
Das finde ich sehr kontraintuitiv, muss ich sagen, weil ich mal sagen würde, es ist irgendwie genau das Gegenteil. Aber es ist vielleicht jetzt nur ein definitorisches Problem. Ich würde mal sagen, Luxus jetzt allein schon von der Etymologie her heißt ja alles, was man nicht wirklich braucht zum Überleben. Und vielleicht meint die Kollegin das damit. Na, im Alltag geht es natürlich um die Dinge, die man braucht. Aber alles, was halt darüber hinausgeht, gehört in die Ecke Ferien, schöne Dinge, Luxus, aber braucht man das wirklich zum Überleben? Nein. Also so ein bisschen Maslow-Pyramide, ja, je weiter man oben anlangt, desto weniger braucht man es zum Überleben. Aber meine These ist schon, wir alle haben natürlich ein Bedürfnis nach Leichtigkeit, nach Schönheit, nach, auf Englisch würde man sagen, Aesthetic Edification, also so ästhetische Erbauung. Und dafür ist der Luxus natürlich gut. Aber ja, das hat nichts mit dem Alltag zu tun. Ob das jetzt ein Mangel ist, ich würde es nicht ganz so drastisch ausdrücken.
Wie ist es denn eigentlich in diesem Moment? Also du hast ja gerade von Leichtigkeit gesprochen. Jetzt sieht man das neue Auto, läuft am Klamottenladen vorbei und denkt sich, oh, die warme Winterjacke. Ja, wir werden ja gerade alle gefühlt irgendwo eingeschneit oder mit Schnee. Aber ich habe eigentlich schon zwei zu Hause, aber die sieht so gut aus. Oder ja, also irgendwas, wo ich so denke, brauche ich nicht unbedingt, aber wäre jetzt schon schön, würde sich leichter anfühlen an der Stelle. Was passiert denn in diesem Moment mit uns, dass wir auf einmal sagen, ja, den Luxus gönne ich mir jetzt. Das sagt man ja sogar so.
Ja, also du sprichst jetzt wirklich von Impulskäufen, ne? Also die ungeplant sind. Und wo ich auch sagen muss, das hat nicht unbedingt mit Luxus zu tun. Ne? Also okay. Das ist dann, also Impulskäufe tauchen ja genauso bei H&M und bei Zara auf, die ich jetzt nicht wirklich zu Luxus zählen würde. Aber wie du sagst, es ist dann an sich ein Luxus, sich so ein Ding zu kaufen, weil man es eigentlich nicht mehr braucht, aber es ist ein Impulskauf. Also da reden wir gerade von, glaube ich, zwei verschiedenen Dingen. Der Luxus im Sinne von, ich kaufe jetzt was Überflüssiges, aber es macht halt gerade Freude. Das ist dann oft einfach wirklich aus dem Affekt raus, weil einem was gerade gut gefällt. Oder dann auch, um etwas zu kompensieren. Also wenn man irgendwie gerade frustriert ist oder so, und sagt, ja, ich muss ein bisschen meine Seele pampern. Oder weil man gerade stolz auf sich ist und man möchte sich was gönnen. Meistens hat es ja so einen kurzfristigen emotionalen Boost. Und dann kommt man ja oft nach Hause und denkt, oh nein, muss das sein. Aber
hängt es nicht schon auch die Summe damit zusammen, wie ich mir diesen Luxus leisten kann? Weil ja, es ist ein Impulskauf, ja, und klar, ich kann auch mit kleinen Dingen Impulskäufe machen, das verstehe ich schon. Aber ich sage mal so, wenn ich mir jetzt die ich mache so ein Beispiel aus meinem Alltag, ja, wenn ich mir die Dackelmagneten für den Kühlschrank bestelle, die 3 € pro Magnet kosten, ist das sicher, also würde das sicherlich weniger Leute als Luxus bezeichnen, als Luxusimpulskauf, als wenn ich mir jetzt eine Canada Goose Jacke für 1.000 € kaufe. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Nicht so ganz, weil du gerade gesagt hast, wie das mit dem Geld zusammenhängt.
Also es würden, glaube ich, andere Leute anders bezeichnen, wenn es über eine gewisse Höhe hinausgeht, was Luxus ist und was nicht, weißt du? Und ich stelle mir schon die Frage, ist es anders auf Basis der Summe und auch gesellschaftlich wird es anders berücksichtigt, weil die Summe eben größer ist und die Summe eine gewisse Größe erreicht haben muss, damit ich es überhaupt als Luxus bezeichnen kann, auch im Marketing, weil ich würde annehmen, dass gewisse Marketingfirmen natürlich auch jemanden nicht, Marketingfirmen, Luxusfirmen nicht targetieren, ja, wenn sie ein 3-Euro-Produkt kaufen.
Ja, also ich würde sagen, es ist immer relativ zur Produktkategorie. Und es gibt so eine, ja, es gibt so einen Ausdruck, dass das Verhältnis zwischen Preis und Utilität eines Luxusprodukts einfach exorbitant hoch ist, weil der Preis rational nicht gerechtfertigt werden kann. Also es ist ein irrationaler Preis. Wenn unsere Oma uns fragt, Kind, was kaufst du eine Handtasche für 10.000 Euro? Dann wird es sehr schwer, das jemandem zu erklären, der in der Kriegsgeneration aufgewachsen ist. Also rational ist das nicht. Da kommen aber immaterielle Werte natürlich zum Tragen. Also Symbolismus, Status, Emotionen und so weiter. Aber innerhalb der Kategorie, also du kannst auch, wenn du irgendein kleines Ding kaufst, sagen wir mal eine Büroklammer, die auf einmal 3 Euro kostet, dann würdest du auch sagen, oh, das ist eine Luxusbüroklammer. Ja, aber die ist halt vielleicht von Montblanc oder die ist vielleicht, also es kommt auf den relativen Preis an. Oder Schokolade, auch ein ganz gutes Beispiel. Wenn du hier in der Schweiz zu Sprüngli gehst, dann bist du auf einmal mal ganz schnell 50, 60 Euro los für so ein kleines Geschenkding, wo du denkst, oh, ich wollte eigentlich der Mama nur was zu Ostern mitbringen. Ja. Und das ist dann Luxus, weil das nicht notwendig ist. Du könntest auch einen Fokohasen bei Aldi kaufen. Also je nach Kategorie, es kommt auf diese Relation an zwischen wie hoch ist der Preis im Vergleich zum wirklichen utilitaristischen Wert. Und je höher dieser Preis ist, desto mehr ist es in der Luxuskategorie.
Ich würde super gerne, wie immer bei uns im Podcast, über die Gefühle dahinter sprechen. Also die Gefühle, wenn wir jetzt was ausgeben. Also ich würde sagen, ich besitze nicht viele Luxusmarken, aber ich bin schon ganz stolz auf meine Chanel-Lippenstifte. Und das ist ja auch bescheuert. Also warum fühlt es sich anders an, Chanel-Lippenstift aufzutragen, als irgendeinen von irgendeiner No-Name-Marke? Was möchte ich mir damit holen? Welches Bild verkaufe ich mir da selbst?
Also das kann man nicht über einen Kamm scheren und oft entwickelt sich das auch über die Zeit. Also ich würde sagen, es gibt den Luxus, den man so als Einsteigerluxus betrachten kann, wo Leute vielleicht gerade mal, wenn sie so ihr erstes Geld haben, junge Leute, sehr oft eine soziale Funktion damit verbinden. Also dass sie wirklich damit was außen nach außen senden wollen. Also zum Beispiel eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder zu einem besseren Lifestyle oder auch zum Ausdruck bringen, hey, ich bin in oder ich habe Zugang oder ich habe reiche Eltern oder was auch immer. Und je reifer die Leute werden, würde ich sagen, tun es die Leute wirklich mehr für sich selber, weil sie zum Beispiel sich selbst belohnen möchten oder weil sie sich wirklich für die Herstellung dieses Produkts interessieren. Also Uhrenfans, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ja, es gibt die Leute, die kaufen sich halt eine Rolex, weil sie wissen, jeder versteht, was eine Rolex ist. Und wenn sie noch golden ist, gleich dreimal. Da braucht man nicht viel Connoisseurship haben. Ja. Aber dann gibt's Leute, die legen 50 oder 80.000 oder noch mehr Franken auf den Tisch, um eine Uhr von Moser zu kaufen, die nicht mal den Markennamen auf dem Ziffernblatt hat. Ja. Und da musst du Kenner sein. Und da ist es dann meistens, dass du es wirklich aus der Leidenschaft für Uhrmacherei kaufst oder weil du halt so einen Zirkel der Insider gehörst, die eben das schon erkennen, was du trägst. Aber das sind dann ganz wenig Leute. Ja. Also es hat viel damit zu tun, wie sehr die Leute maturieren über die Zeit hinweg mit Luxuskonsum und ob sie eher soziale Ziele damit verfolgen oder intrinsische oder nach innen gerichtete Ziele. Aber es gibt auch noch ganz andere Dinge, derer man sich oft gar nicht so bewusst ist. Und das finde ich eigentlich den spannendsten Teil vom Luxus, der durch Forschung sehr gut abgedeckt ist, dass es manchmal auch evolutionsbedingt ist. Also dass Luxus natürlich sowas wie der typische
der Rich Kid.
Das Rich Kid. Das ist so wie der Pfauenschwanz. Ja. Das ist ja, also Geld auszugeben für Luxus signalisiert ja, ich habe so viel Geld, dass ich es eigentlich aus dem Fenster rausschmeißen kann. Ich könnte es eigentlich auch gleich verbrennen. Weil ja, eine Dom Pérignon-Flasche, die wird ja manchmal nicht mal getrunken, die wird einfach im Club ausgeschüttet oder so oder rumgespritzt, wo Zuschauer sich eigentlich schon fast drüber echauffieren. Aber das ist genau derselbe Effekt, das ist ein costly signal. Das ist ein Signal, das nach außen hin zeigt, da hat jemand so viel Geld, so viel Ressourcen, dass es ihm oder ihr scheißegal ist, dass dieser Champagner eigentlich gar nicht getrunken wird. Und warum rede ich vom Pfau? Weil beim Pfau im Tierreich ist es ja auch so. Der hat ja diesen wahnsinnig schönen und großen, dieses Rad, ja? Also die Männchen. Nur, wenn du es mal wirklich betrachtest, ist es ja total unpraktisch. Also eigentlich lebensgefährlich, so ein Ding mit sich rumzuschleppen. Weil ja jeder Predator, also jeder Gegner, ja, dich natürlich übervorteilt, weil du schlechter laufen kannst und schlechter wegrennen kannst. Das heißt, wenn du noch am Leben bist, obwohl du so einen großen Schwanz hast, dann heißt es, dass du ziemlich fit bist als Vogel, also viele Ressourcen hast. Und so ist es eben auch beim Luxus. Für uns ist das wie der Pfauenschwanz. Wenn jemand so viel Geld ausgeben kann für so unnötige Dinge, dann heißt es, dass diese Person ziemlich viele Ressourcen hat.
Und das ist attraktiv.
Ja, also ich meine, den Effekt, dass Frauen auf Männer mit Statussymbolen, mit Luxussymbolen reagieren, ist nachgewiesen in der Forschung. Ich weiß, das hören jetzt viele nicht gerne, aber wir müssen auch immer sehr gut trennen zwischen biologischer Ebene und sozialer Ebene und was wir eben auch sozialisiert bekommen. Aber dieses Hardwiring in unseren Köpfen besteht, dass wir darauf reagieren.
Stellt man da Unterschiede über die Zeit fest? Also jetzt haben wir ja eine Zeit, die sich emanzipiert, gerade in der westlichen Welt. Gibt es da Forschungen, die die biologische Evolution, ich weiß, es lässt sich nie ganz raustrennen wahrscheinlich auch, aber dass das Hypothese weniger wird?
Also diese Forschung jetzt mit dem, wieder dieses Signal dechiffriert wird von Frauen, dieses Signal, das von Männern gesendet wird, die ist noch nicht so alt. Also gemessen an, wie lange es die Menschheit gibt, ist das noch nicht so alt. Das ist in den 2000ern entstanden, diese Forschung. Aber die Forschungsfragen passen sich an. Also zum Beispiel, dass auch untersucht wird, was für ein Signal sendet denn eine Frau aus, wenn sie wenn sie Luxussymbole trägt. Ja? Und wie wird das von anderen Frauen dechiffriert? Wie wird das von Männern dechiffriert? Also die Fragen passen sich an.
Das möchte ich jetzt wissen, Felicitas.
Also die Forschung zeigt, zumindest die publizierte Forschung, dass Frauen, hörst du jetzt wahrscheinlich noch viel unlieber.
Also wir sind bereit, wir hören uns alles an.
Also wenn Frauen es wahrnehmen, dass eine andere Frau zum Beispiel eine Chanel-Handtasche trägt, ja, und sie im Beisein ist von einem Mann, dann dekodiert diese beobachtende Frau das als, oh, in diese Frau hat dieser Mann investiert, also ist dieser Mann weg vom Markt. Also ich poache mal lieber nicht diesen Mann weg. Das ist das Signal von
sollte
der Frau.
Sollte Ingo seiner Freundin Frau jetzt eine Chanel-Tasche schenken, oder?
Ja, das wäre zumindest, wenn sie in deinem Beisein trägt, das Signal, dass diese andere Frau dich in Ruhe lässt. Ich weiß aber nicht, ob du das willst, Ingo.
Doch, das möchte er, oder?
Also ich bin da, also ja, also, ich würde es lieber durch andere Merkmale kundtun, als durch eine Handtasche, aber wenn das zum Erfolg führt, würde ich diese Tasche trotzdem nicht kaufen, aber ja.
Und dann übrigens, Lena, also wenn man als Frau zum Date eine Chanel-Handtasche trägt, also ein Signal gegenüber einem Mann, bedeutet, das ist der Standard, den du erwartest. Das heißt, du sortierst damit gleich mal diejenigen aus. Du kannst natürlich auch Leute vergrollen damit.
Also jetzt muss ich mal mit ein paar Klischees, ich werfe die mal in den Raum, weil wir ja eh schon mit pikanten beziehungsweise so ein bisschen auf Eierschalen laufen gerade das gehabt. Ich finde es sehr spannend, weil es, glaube ich, aneckt und dann dementsprechend auch neue Perspektiven schaffen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so recht offensichtlicher Luxus, gerade dieses Übertriebene, was du beschreibst, für mich so eine etwas primitive Art ist. Daher meine Frage, gibt es Forschung dazu, inwieweit die kognitive Leistung, ich beschreibe es mal so, Zusammenhang findet mit übertriebenem Luxus, den man nach außen tragen muss. Weil man hat schon mal häufiger das Gefühl, auch, also ich muss jetzt mal so ganz klischeehaft sagen, die Person, die hier auf den Kölner Ring mit dem Lamborghini und den auf in der 30er-Zone auf 100 hochdreht, ja, also das ist sicherlich nicht der Wirtschaftsprofessor, ja, sagen wir es mal so. Und daher jetzt wirklich aber einfach nur aus Interesse gefragt, ich will keinen verurteilen in die eine oder andere Richtung, aber mich würde das schon interessieren, gibt es Leute, die mehr vom Luxus angezogen sind und hat das damit, also steht das in irgendeiner Verbindung oder gibt es andere Verbindungen an der Stelle, fernab von der Evolution?
Oder ist einfach die Zeit heute so, dass so Understatement eigentlich der wahre Luxus ist? Also Geld haben, das zeigen, aber nicht so, dass man es auf den Kölner Ringen sieht.
Mhm. Also ein Paper, das misst Korrelation zwischen Intelligenzquotient und Loudness des Statussymbols, wäre mir jetzt nicht bekannt, aber es gibt Papers, die so in die Richtung gehen, die dieses Phänomen erklären. Und ich würde mal sagen, man ist nicht gefeit vor lautem Luxus, nur wenn man einen hohen IQ hat. Weil, was da eine Rolle spielen kann, ist zum einen, man kann einen hohen IQ haben, aber man kann einen sehr geringen Selbstwert haben. Und es gibt durchaus Leute, die, es gibt ja so dieses Little Man-Syndrom, ja, dass da manchmal was kompensiert wird. Oder es gibt zum Beispiel auch Forschungen, die zeigen, wenn Leute, aber das ist ethisch nicht korrekt, solche Forschung zu machen, ne? Aber das war noch vor den Zeiten von den Ethical Sounding Boards, dass Leuten zum Beispiel das Gefühl gegeben wird, dass sie unterdurchschnittlich intelligent seien und dadurch, also unabhängig davon, ob sie wirklich einen hohen IQ haben oder nicht, und dadurch in ihrem Selbstwert gekränkt wurden und dann ein erhöhtes Bedürfnis hatten, das zu kompensieren durch ein luxuriöseres Produkt aus einer Kategorie, die zum Beispiel mehr Intelligenz ausdrücken würde. Also zum Beispiel ein Montblanc-Füllfederhalter, ja, anstatt einfach ein Kugelschreiber oder sowas. Ne? Dann gibt es sehr klassische Forschung zum Thema Bedürfnis nach der Loudness vom Status in Abhängigkeit von wie viel Bedürfnis jemand hat, Status zu erreichen. Und da ist jetzt auch keine Wertung dabei, weil manche Leute einfach woanders reingeboren werden als andere. Und wenn ich halt schon immer ein Rich Kid war und mich nur mit Rich Kids umgebe und auch immer Rich Kid bleiben werde, dann habe ich vielleicht einen anderen Appetit auf soziale Mobilität. Also jemand, der tatsächlich nicht so glücklich finanziell geboren wurde, für den ist das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger und großer Traum, der da in Erfüllung geht. Und der kommuniziert dann auch nicht mit uns, sondern der kommuniziert dann mit den Leuten, die in seinem oder ihrem Umfeld sind. Ja, das ist ihm auch nicht wichtig, was da andere Leute drüber denken, sondern die wissen für sich, wow, ich habe mich rausgearbeitet aus irgendeinem Milieu und bin da jetzt glücklich, ja, dass ich das schaffen konnte. Und sind da auch stolz drauf, das zeigen zu können. Es gibt zum Beispiel auch, ich habe das mal gelesen, dass zum Beispiel in China in den Dörfern, wo Leute weggegangen sind, dann großen Reichtum aufgehäuft haben, die oft zurückgehen in diese Dörfer und dann so eine richtige Show fahren, um in diesem Dorf zu zeigen, hey, das Kind aus eurem Dorf hat es zu was gebracht, ja? Und das ist dann auch kulturell irgendwie bedingt, dass das wirklich eine Errungenschaft ist. Also von daher, das kann noch ein anderer Grund sein. Und der dritte, und der geht jetzt in deine Richtung, Ingo, ist tatsächlich, dass es hat was damit zu tun mit dieser Reife, von der ich vorher gesprochen habe, dass ganz oft Luxus mit einer gewissen Geschmackserziehung zu tun hat. Also Taste Education. Ja? Jemand, der früh Literatur, Kultur, Museen, Kunst und so weiter, wer da früh rangeführt worden ist, der kann natürlich auch sehr viel feiner unterscheiden zwischen Dingen, die ästhetisch wirklich wertvoll sind und solchen, die halt einfach laut und vulgär sind. Ne? Also so Highbrow und Lowbrow Culture. Das korreliert dann schon. Ja,
ja, super spannend. Also ich finde das extrem interessant. Jetzt stellt sich für mich dann die Frage an der Stelle, jetzt hole ich mir so einen Luxus, ja, das teure Hotel, besondere Reise, Upgrades im Alltag, wie auch immer. Und dann hast du es ja vorhin auch schon so angedeutet, die Frage, also was bringt mir das langfristig? Ja, und ist es nicht eigentlich, wir hatten das in der letzten Folge auch schon, so fast so ein kleiner Junkie-Effekt im Endeffekt. Und ich muss gefühlt immer ein bisschen mehr haben, damit ich das gleiche Erlebnis habe, um dann wieder festzustellen, es ist dann doch erstaunlich schnell wieder weg. Das heißt ganz klar die Frage, inwieweit ist Luxus ein falscher Freund?
Ja, also das ist dieses klassische hedonische Adaptationsprinzip, würde das jetzt der Akademiker kompliziert ausdrücken, dass man sich so an jeden Genuss gewöhnen kann. Und das ist auch sehr gut nachgewiesen und in einem ganz guten Buch, The Luxury Fever. Und ich liebe diesen Satz und der ist vielleicht wichtig für einen Podcast. Der heißt, if money doesn't make you happy, you're probably not spending it right. Und ich finde den sehr intelligent, diesen Satz, weil man kann schon durch Luxuskonsum sich sehr glücklich machen, wenn man weiß, in was man investieren muss. Und da gibt's schon ganz klare Anhaltspunkte. Zum Beispiel, wenn du halt in was investierst, für das du dich wirklich interessierst, zum Beispiel. Also ein Schmuckstück oder eine Uhr, wo du drin aufgehst, darüber zu erzählen von anderen, wo du drüber liest, wo du über die Geschichte liest, dich mit den Werten der Founder auseinandersetzt und so weiter, das ist ein richtiges Hobby dann, ja. Da würde niemand sagen, das ist falsch investiertes Geld, weil das einfach eine Leidenschaft von dir ist. Oder wenn du es schaffst, zum Beispiel bei einer Experience jetzt wirklich die Experience zu genießen, du machst Fotos, aber du machst nicht Selfies auf Instagram, ne, weil du dann wieder alles nur durch die Linse siehst und extrinsisch betrachtest, sondern du machst wirklich einfach Fotos, die du später wieder anschaust, du genießt den Moment, du kannst runterfahren, du weißt, dass das gerade ein wichtiger Moment ist, dann hängt es an dir, wie viel du aus diesem Kauf machst. Und diese Achtsamkeit dabei, die Dinge zu genießen, die man auch wirklich sich gegönnt hat, das hängt an uns. Ja. Und dieses hedonische Adaptationsprinzip stellt sich natürlich viel weniger ein, je besser ich mein Geld investiere, gemessen an wie viel ehrlichem Interesse ich wirklich diesen Erfahrungen oder diesen Dingen entgegenbringen kann.
Jetzt ist es ja so, Lena, sorry, wenn ich da noch mal kurz reingehe, ich finde es so spannend. Felicitas, wir haben bei uns viel die Logik im Podcast, weil wir auch viel Finanzpsychologie immer wieder reinbringen an der Stelle, Geld gleich ich. Ja, und ich habe mich schon beim letzten Mal, aber haben wir es weniger reingebracht. Für mich ist immer so ein Thema, wenn ich so darüber nachdenke, ich spende viel von mir, ja, ich gebe viel von mir aus, in Luxus und wie du es ja gerade eigentlich schön beschrieben hast, kann das auch schnell wieder vorbei sein? Also ist es für mich so, ich gebe Geld und damit auch diesen Luxusdingen einen gewissen Wert, den ich vielleicht selbst gar nicht habe und hoffe, ihn dadurch zu erreichen. Und so wie du es auch beschrieben hast, ist es dann, glaube ich, so eine gewisse Reise, wahrscheinlich von jedem, zu erkennen, mal schneller und mal langsamer, dass es mir das eigentlich gar nicht wirklich gibt. Also wir haben beim letzten Mal auch die Fälle ja von übermäßigem Luxus, wenn du den nach außen bringst, dann kann es da wieder gefährlich werden an gewissen Stellen. Mhm. Ja, also wenn jemand zum Beispiel Sicherheit darauf projiziert, ja, oder aber ich fand eigentlich das schöner, was du gesagt hast, und vielleicht hast du da auch noch Ergänzungen zu. Eigentlich ist es doch so dieses, ich muss mir über meinen eigenen Selbstwert Gedanken machen und Werte, die ich habe. Und dann kann ich sie gegebenenfalls potenzieren durch eine Luxusinvestition. Ich mache jetzt mal ein ganz typisches Beispiel. Das fand ich eigentlich ganz schön, wie du es gesagt hast. Ich habe mir so einen Grill für 1.000 Euro gekauft, aber keinen großen, ja, wo man denkt, für draußen ist der okay, sondern so ein Beefer. Der geht auf 1.000 Grad, super Fleisch. Also wie viele Leute ich damit schon versorgt habe und einen wunderbaren Abend damit hatte und mir dann auch noch wirklich aber das Wagyu dahin packe und Leuten ein Erlebnis mache mit einem schönen Wein. Das sind alles Luxusgegenstände, die braucht man nicht zwangsläufig. Man könnte auch so sozial zusammenkommen, aber man nimmt es als Anlass dafür. Und für mich ist das zum Beispiel so etwas, wo ich sage, ich bin sehr bewusst darüber. Ja, ich nehme es, also so könnte man also Luxus wahrnehmen. Ich glaube aber da draußen wird Luxus häufig als, okay, jetzt die 20.000 Euro Uhr oder die 100.000 Euro Uhr. Aber natürlich könnte man wahrscheinlich andersrum genauso sagen, ja, auch damit kann natürlich jemand den gleichen Effekt erzielen in seiner Liga oder in ihrer Liga. Ja, ja, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Also ich würde auch so auf die ganz klare Unterscheidung, ist es extrinsisch oder intrinsisch motiviert, ob du Luxus kaufst oder nicht. Und das, was du gerade beschreibst, ist aus meiner Sicht ganz klar intrinsisch, ja, weil da geht es um Joy, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um ja auch das Zelebrieren, ne, da auch eine gewisse ein gewisses Könnertum auch zu entwickeln, ja. Auch wenn dein Grill das kann, musst du trotzdem wissen, wie kriegst du ein Fleisch perfekt hin, ja, und du musst wissen, was ist das richtige Fleisch für welche Temperatur und so weiter. Also da kannst du dich ja lange beschäftigen damit und du machst anderen Leuten damit eine Freude. Das kommt ja aus dir raus. Und alles, was extrinsisch ist, also alles, um andere Leute zu beeindrucken, sei das jetzt Geld oder Luxus oder andere Schönheit auch oder Beziehung auch, ja, alles, was irgendwie von außen kommen muss, um irgendwas zu reparieren in mir drin, das ist halt total shaky, weil du das nicht unter Kontrolle hast. Also du kannst ja, ich würde sagen, ich komme auf diesen Selbstwert zurück und das ist ja das Schwierigste für uns alle im ganzen Leben, mal mit deinem eigenen Selbstwert klarkommen, ja, auch wenn du total self-confident, ja, ja, also das möchte ich wirklich bezweifeln, vor allem je höher die Leute in der Performance-Hierarchie sind und da will ich mich nicht ausnehmen, ja, also Mangel im Selbstbewusstsein ist ein ganz großer Antreiber, um im Außen irgendwas zu kompensieren und sich darüber wertvoll zu fühlen. Ja? Und das Doofe ist, dass ganz viel davon nicht in unserer eigenen Kontrolle liegt, weil blöd, wenn dein Chef vielleicht doch den Kollegen vorzieht bei der Beförderung oder blöd, wenn halt du dich verzockt hast an der Börse oder blöd, wenn halt irgendwie dein Partner jemand anderen toll findet, dann bricht dein ganzer Selbstwert wieder zusammen, weil du das dran gehängt hast, was im Außen passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich der allergrößte Luxus, Geld auszugeben für Psychotherapie. Das ist ein sehr gutes Investment.
Gutes Statement, nehmen wir uns alle zu Herzen. Das heißt, in sich selbst investieren, das ist ja auch eine Investition, also sich selbst sozusagen so viel wert zu sein, dass man ja, das ja schon als Luxus bezeichnen kann. Ich frage mich, weil wir sind jetzt so in verschiedenen Themengebieten gewesen und ich würde ganz gerne nochmal auf dieses, wir haben ja angefangen mit unserem spicy Topic heute mit so ein bisschen biologischem, also so, was ist Status, warum wollen wir Leute irgendwie mit Status sehen? Wie würdest du das bewerten heutzutage, was Status heute ist? Denn Ingo ist ja auch schon angesprochen, so diese, keine Ahnung, krasses Auto, Uhr, was auch immer vor sich herzutragen, kommt jetzt auch nicht überall mehr gut an, weil, naja, also es ist nicht so, dass Leute nicht Markensachen oder so toll finden, aber es geht nicht mehr darum, fett irgendwie hier, keine Ahnung, Gucci draufstehen zu haben, oder? Es ist schon alles ein bisschen subtiler geworden, so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Was würdest du sagen aus deiner Expertinnenbrille?
Also ich würde sagen, dieses Bedürfnis nach Status verändert sich nicht. Das war schon immer da und das wird auch immer bleiben. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar irgendwie also das weiß ich jetzt nicht, das ist total unqualifiziert, wenn ich das sage, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas, was in uns Tieren drin ist. Also bei Tieren gibt es ja, also die in Rudel leben, ne, gibt es ja auch immer die Statushierarchie. Und die machen das Ganze ohne Luxusobjekte, ne? Also da gelten halt andere Dinge, ne? Wer ist der Stärkere, wer ist der Ältere? Also das gab es schon immer. Und irgendwie hat das ja anscheinend auch so eine ordnende Funktion. Es scheint so, dass wir in Gesellschaften Status brauchen. Und die reine Gleichheit, ja, also ich will jetzt nicht über politische Systeme reden, aber das reine Gleichmachen hat noch nie funktioniert. Also das heißt, wir scheinen irgendwie in uns drin sein Bedürfnis nach sozialer Hierarchie zu haben. Und die weiter unten sind, die lassen sich motivieren durch Träumen von weiter oben in der Hierarchie. Die oben sind, die finden es cool, dass sie auf jemanden runterschauen können. Also irgendwas passiert da, dass wir das brauchen, aber das bringt in die soziale Ordnung, scheint es mir. Und die Signale, wie wir das ausdrücken, die verändern sich über die Zeit. Also jetzt hast du gerade gesagt, es ist irgendwie nicht mehr cool, mit einem fetten Lamborghini rumzufahren, das ist irgendwie Bad Taste und bin ich einverstanden? Ich glaube, das hängt aber eher damit zusammen, dass es auch so ubiquitär geworden ist. Also man kann sich ja Luxus immer so vorstellen, es fängt oben an bei der Pyramide und dann sackelt das so runter. Ja, und bei dem Lamborghini zum Beispiel weißt du ja inzwischen auch nicht mehr, ist der vielleicht nur geleased? Oder ist der nur mal ausgeliehen? Oder ist der nur mal, oder wenn du den auf Instagram siehst, ist der vielleicht reinmontiert? Oder so? Das weißt du ja.
Hatten wir eine gute Geldgeschichte, wo jemand uns erzählt hat, dass er mal Luxusautos verkauft, aber dann muss man mal reingucken in die Autos, wie da die Einrichtung aussieht, und da hat keiner mehr Geld dann dafür, weil alles schon im Kredit steckt für dieses Auto. Oder man wohnt in einer mini kleinen Wohnung, aber hat halt das große Auto vor der Tür.
Genau. Oder eben auf Kredit gekauft, ja, wo du sagst, das hat nichts mit Luxus zu tun, ne? Und wenn das aber runtergesackt ist in die in das normale Fußvolk sozusagen, zum Beispiel auch mit diesen ganzen Sharing und Secondhand-Modellen gerade, weißt du ja auch kollektiv, wo du auch nicht mehr weißt, ist das jetzt Firsthand, Secondhand und so. Also viel Geld brauchst du für Luxus eigentlich nicht mehr. Heißt, das funktioniert nicht mehr als Statussymbol. Es hat ausgedient in der Signalkraft, weil du es einfach nicht mehr dekodieren kannst, ist die Person jetzt wirklich reich oder nicht. Mhm. Und dann kommen halt andere Dinge, über die man schon sehen kann, ob jemand wirklich die Ressourcen hat, um die es geht. Zum Beispiel, ich finde jetzt dieser ganze Longevity-Trip gerade sehr interessant, ja, wo halt Leute im Endeffekt ganz viel Geld dafür ausgeben, eine Woche lang nichts zu essen. Boah, kann man machen. Also da ist natürlich noch viel mehr dabei und irgendwelche Analysen und Blutbilder und so weiter. Wenn man es mal ganz ehrlich anschaut, um die Dinge zu erreichen, musst du nicht in eine Longevity-Klinik gehen, sondern du musst einfach mal eine Woche lang auf ein Ayurveda-Retreat auf Sri Lanka gehen für, weiß nicht, für ein Drittel des Preises oder ein Zehntel des Preises. Oder du brauchst auch einfach nur mal ehrlich ein paar Wochen gut schlafen und dich gesund ernähren und an die frische Luft gehen. Ne? Also und das Lustige ist, hier fangen jetzt die Leute nicht an, sich über Logos zu übertreffen, sondern mit ihrem Sleep Score, wo ich dachte, wie krank ist das denn, ja? Wenn wir uns
also alle fallen geringer und dann vergleicht man so, wie gut man letzte Nacht geschlafen hat. Das ist schlecht mit dem Feigen zu Hause. Ich mache nicht mit bei dem Trend. Das gefällt mir gar nicht.
Das ist ja genau das Phänomen. Es ist scheißegal, mit was wir uns vergleichen, aber wir brauchen diesen sozialen Vergleich. Und wenn es der Sleep Score ist, ja? Und das ist etwas, was ganz klar zeigt, dass die Manifestation dessen, worüber wir uns ausdrücken, ist eigentlich zweitrangig. Ja? Weil das, ne, wenn es dann der Mainstream auch gemacht hat, dann muss halt wieder eine neue Kuh durchs Dorf getrieben werden. Und lustigerweise, zum Beispiel an den Unis, da hat man begrenzte Möglichkeiten, jetzt mit Geld sich zu übertreffen. Aber da geht es um die Publikationen. Also auch wir haben unsere Währung. Wer da jetzt höher in der Hierarchie ist, wer weiter unten ist, wer more senior ist, wer more junior ist. Also wir finden alle unsere Währung. Und wie gesagt, ich rede jetzt auch so ziemlich provokant, ich schließe mich da nicht aus. Ich bin auch in so einem System drin. Was die Manifestation dessen ist, hängt einfach von dem sozialen Umfeld ab.
Du forschst ja auch zu Luxusmarken. Wie ist da die Stimmung, wenn jetzt gar nicht mehr so ein Lamborghini oder Gucci-T-Shirt tragen wollen? Also wie sieht's da aus?
Katerstimmung.
Ich wollte sagen, die Kurse von LVMH und Co. Zeigen natürlich was, klar, auch durch China natürlich, ja, auch den Konsum, glaube ich, da. Aber ja, also wie du es gerade angesprochen hast, stößt Louis V, also LVMH Louis V ab und kauft jetzt die nächste Longevity-Firma. Also wie entwickelt sich so eine Luxusfirma? Weil und anschließend daran, wie viel, du hast ja darüber gesprochen, wir haben ja nicht mehr so viel Kontrolle über uns selbst, und wo Urinstinkte mitspielen, ist natürlich Geld auch immer einfacher zu verdienen, würde ich mal behaupten. Die beiden Sachen würden mich in der Kombination auch interessieren.
Also ich würde mal unterscheiden zwischen so großen Luxuskonglomeraten, also LVMH und Kering und Richemont und so, und dann den unabhängigen Luxusfirmen, also Audemars Piguet, Hermès sind ja zumindest in Familien-Equity. Chanel, das sind so Häuser, die anders funktionieren können, weil sie relativ unabhängig sind, halt auch vom Druck, der halt der vielleicht auf große Konglomerate mehr Einfluss haben könnte. Also was ich damit sagen will, Zurzeit habe ich das Gefühl, dass solche großen Luxuskonglomerate vor allem durch Zukäufe wachsen und es geht halt um Wachstum bei denen, weil sie halt natürlich auch ihr Reporting haben und da kommen die Analysten und bashen gleich wieder, wenn nicht genug zweistelliges Wachstum ist, dann ist es gleich große Krise und so weiter. Also und die Independent und familiengetriebenen Häuser, das sind halt die, die langfristiger agieren können und das heißt, dass die auch stabiler in ihren Werten sind und auch in ihrer Wertverankerung und weniger diversifizieren und hier mal rein und da mal reinschnuppern, sondern die bleiben sich mehr treu und sind dadurch halt auch bei vielen Kunden als weniger opportunistisch wahrgenommen. Also weil die halt sagen, die bleiben sich treu, die setzen auch nicht auf Wachstum ohne Ende. Also Hermes hat ja diesen ganz berühmten, diese ganz berühmte Regel, dass sie eigentlich aufhören zu produzieren, wenn ein Gut zu sehr nachgefragt wird.
Ist es dann nicht künstliche Verknappung, um das wieder attraktiver zu machen?
Ja, aber jeder Ökonom würde sonst sagen, naja, je mehr die Nachfrage ist, desto mehr solltest du produzieren. Und die machen halt genau das Gegenteil, damit das Gut einfach begehrenswert bleibt. Und das ist der Knackpunkt. Solange du nicht dieser Wachstumsgier verfällst, rutscht du auch nicht in die Falle, deine Begehrlichkeit aufs Spiel zu setzen. Und das ist das Problem von vielen Luxusmarken, wenn sie zu sehr diesem Wachstumsverdikt nachgegeben haben, haben sie damit Brand Equity zerstört. Und das sieht man halt jetzt gerade, dass die Kunden halt sagen, ja, ist auch nicht mehr cool. Ja, braucht es jetzt was anderes, braucht es was Neues. Aber diese Independent-Häuser, die funktionieren ganz wunderbar. Rolex ja auch, ganz tolles Beispiel.
Aber sicherlich wird sich doch trotzdem jetzt der Luxus verändern, ja, oder? Also ja, vielleicht durch eine neue Generation. Also ich meine, im Beverage-Bereich sieht man es ja sehr krass durch jüngere Gen Z und vielleicht dann ist auch Alpha, die fast gar nichts mehr trinken, sondern einfach nur noch anderen Handel verfallen. Und ich meine, also selbst klassische Häuser können sich ja nicht so im strukturellen Wandel gegebenenfalls, wenn er denn existiert, zum Thema Luxus, aber so habe ich es rausgehört bei dir, wenn er sich verändert. Also wie denken die da drüber und wie denken die Luxus für die Zukunft?
Also ich finde das eine super spannende Frage und das ist natürlich die Kernfrage für alle gerade und ich habe da jetzt, also ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, aber es gibt so einen Knackpunkt für mich, bei dem ich zumindest entscheide, ob ich vor dieser Firma noch Respekt habe oder nicht. Und das ist, ob diese Firma opportunistisch handelt. Und das kann man als Kunde relativ gut sehen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Für mich ist das so, alle, die irgendwelchen Trends hinterherrennen, die dann auf einmal der Gen Z gefallen wollen, die auf einmal nur Gen Z Spokespeople haben, die auf einmal in Hotellerie und Longevity investieren, obwohl sie eigentlich Uhren gemacht haben. Also, ne? Das ist für mich opportunistisch. Und da geht es ganz klar drum, Kohle machen. Und das finde ich als Luxuskonsument überhaupt nicht interessant, weil ich da merke, ich bin nur ein Mittel zum Zweck, damit diese Firma Umsatz macht. Auf der anderen Seite Firmen, die wirklich ihrer Mission treu bleiben und dann können die ruhig ein bisschen angestaubt sein, aber du weißt, dass sie das machen aus Leidenschaft und Liebe und Überzeugung dessen, was sie wirklich tun. Und das sind die Leute in der Unternehmung da drin, die es cool finden, was sie machen. Und das funktioniert lustigerweise gerade mit der Gen Z auch sehr gut, weil wir da über das Thema Authentizität reden. Und das ist ein Wert, der sehr gewertschätzt wird, gerade eben in unserer Welt von Fake News und von Insta und Filter. Und die checken natürlich auch, dass die Luxusfirmen halt denken, da kommt eine neue Generation, wir müssen schauen, dass wir relevant für die bleiben. Die sind doch nicht doof, die merken das doch. Und das ist dann eine kulturelle Appropriation oder so ein kulturelles Anbiedern an eine Generation, die nicht, das passt nicht. Ja, da muss man wirklich ehrlich mit sich selber sein. Und das ist für mich so der Scheideweg. Ja. Ist eine Firma nur opportunistisch unterwegs, was natürlich für Investoren eine harte Pille, eine bittere Pille zu schlucken ist, ja, weil es nicht nur rein ökonomisches Denken ist. Aber das hält halt, setzt aufs Spiel die Begehrlichkeit und die Authentizität, von der halt Luxusmarken auf lange Sicht leben.
Du hast dir jetzt gerade die Kundensicht mal angeschaut. Also du als Kundin möchtest nicht Mittel zum Zweck sein. Was würdest du denn sagen, wie sehen denn Luxusmarken sonst die Kunden und Kundinnen an? Also wie ist denn der ideale Kunde von Chanel?
ein loyaler Kunde oder eine loyale Kundin, die natürlich am besten nur bei Chanel kauft. Also es ist ja schon so ein bisschen, man wird ja eingeführt in so ein Universe, in ein Brand-Universe. Da kommt ja ein ganzes Lebensgefühl auch mit. Und das ist vielleicht auch einer der Unterschiede zu den jüngeren Generationen jetzt, dass die ein bisschen weniger brand-loyal sind.
Die kaufen einfach alles. Hauptsache irgendwie ist es ein Luxussegment, aber egal welche Marke. Und dann gibt es die loyalen Kundinnen und Kunden, die kaufen zum Beispiel nur Chanel oder nur die Rolex.
Ja, oder halt eine ausgewählte Selektion, genau. Und ich glaube schon, dass für eine Marke es sehr erstrebenswert ist, dass du Leute bindest. Also das ist eine der großen Ziele von den Marken, dass du die Kunden loyal hältst. Dadurch verstehst du sie natürlich auch besser und kannst dich viel besser bedienen, als wenn du jedes Mal neu anfangen musst mit so einem Transactional-Konsumenten, der halt vielleicht nur ein Parfum bei dir kauft oder so. Also je länger der Kunde da ist, desto größere Tickets kannst du normalerweise auch verkaufen. Und desto verzeihender werden auch die Kunden, wenn du halt wirklich mal einen Fehltritt machst. Also jetzt eine Kollektion raushaust, die jetzt nicht so gut ankommt. Da sind normalerweise die lang angestammten Kunden ein bisschen, die vergessen das auch mal. Ne? Mhm. Während halt so Kurzfristkunden, die halt mal ja viel Geld dalassen, die sind natürlich verführerisch. Also gerade wenn halt Touristen kommen, ne, die kommen halt einmal und dann im nächsten Jahr kommt ein anderer Batch von Touristen. Aber mit denen kannst du ja ganz schwer eine Beziehung aufbauen.
Mhm. Jetzt stellt sich wahrscheinlich eben die Frage, ist es generell ein Marketingphänomen, glaube ich, wie gut kann ich eine Person beeinflussen, mein Produkt zu kaufen, vielleicht sogar manipulieren. Können Luxusunternehmen das besonders gut, dass sie mir im Endeffekt etwas vorgaukeln und mir einen Selbstwert vermitteln, wo wir so ein bisschen in die Richtung haben, naja, vielleicht ist es der nicht unbedingt, vor allem wenn er extrinsisch ist. Können die das besonders gut? Und wenn ja, wie?
Ja, also ich würde sagen, Luxus ist natürlich hochpsychologisch, das ist so. Und wo es hochpsychologisch ist, hat man als Marke eine ganz große Verantwortung, dass man das nicht ausnutzt. Weil die Informationsasymmetrie, die da oft auch besteht, also Luxusmarken sind auch oft sehr verschwiegen und agieren natürlich mit Traumwelten und mit. Es nimmt ein bisschen ab jetzt mit dieser ganzen Transparency-Regulation, aber dennoch, also wir sind da in Traumwelten und in Mystik und da stellt keiner so genaue Fragen. Das kommt natürlich mit ganz großer Verantwortung daher. Und das ist ja auch genau das, was jetzt gerade so ein bisschen bröckelt, dass die Kunden halt merken, oh, diese Firmen, die haben das schon durchaus auch ausgenutzt, dass wir denen so vertrauen und aber im Endeffekt halt ihre psychologischen Spielchen gemacht haben. Ne?
Zum Beispiel?
Künstliche Verknappung, das Thema mit den Preisen, ja, einfach mal so weit die Preise stretchen, bis es halt nicht mehr geht, ohne dementsprechend auch Wert nachzuliefern. Ja, das ist ja einer der ganz großen Kritikpunkte gerade von den Konsumenten, wo sie sich auch viele abgewendet haben, wo sie gesagt haben, das ist nicht mehr moralisch. Ja. Dann natürlich eben mit dem Selbstwert zu spielen, ja, dass Leute dadurch halt das Gefühl haben, das haben wir vorher gehört, das zeigt die Forschung auch, da muss man schon verantwortungsvoll sein. Ich würde es so ein bisschen vergleichen mit einem Schönheitschirurgen, ja, der halt auch irgendwann mal sagen muss, hey, ich glaube, es ist genug, ja. Und es gibt ja durchaus Leute, die sich verschulden wegen Luxuskonsum. Weil der normale Luxuskonsument, das sind ja nicht nur superreiche Leute. Das ist ganz oft im Gegenteil, wie ihr vorher gesagt habt, Leute, die in einer kleinen Wohnung wohnen, aber halt monatlich, weiß nicht, 2.000-3.000 Euro ausgeben für Klamotten.
Und da kommt dann die nächste Industrie, buy now, pay later. Dann geht's weiter. Ja. Ja.
Ist es dann so, dass der selbstbewussteste Mensch keine Luxusprodukte braucht?
Ja, ich würde schon sagen. Das kann sein, dass die Person sich wirklich interessiert. Also brauchen schon mal gar nicht, aber kann sein, dass sie welche hat, weil sie sich halt wirklich dafür interessiert oder wirklich damit identifiziert. Okay, aber dann ist halt
ja sein, ne? Dass man sich für die genau. Geschichte interessiert oder für. Ja. Was würdest du vielleicht jemandem, der jetzt gerade zuhört, die oder der total viele Luxusartikel angehäuft hat, total wichtig findet, damit auch rumzulaufen, was würdest du mal so als Rückfrage stellen? Was wäre so etwas, wo du mal gerne hinzeigen wollen würdest? Ganz vorsichtig mit dem Finger.
Ja, das klingt natürlich jetzt schon sehr von oben herab, ne? Also das können wir alle machen. Und ich habe auch meine Luxusprodukte und ich kann mir auch, also ich habe für mich selber festgestellt, dass ich so eine Evolution hatte. Also als ich jünger war, war ich auch so ganz klassisch oder Einsteiger, so mit Anfang 20, ne? Da habe ich natürlich auch Labels gekauft, ne? Weil man halt sich da so rantastet und dann, ne, merkt man, was das mit einem macht. Ich glaube, das muss man auch erfahren. Und da jetzt von vornherein zu sagen, ja, so der Einstiegsluxuskonsum ist schlecht oder ist irgendwie vulgär, wäre jetzt anmaßend, weil das habe ich genauso gemacht und ich glaube, na, das ist wie erwachsen werden, ja, man muss es halt selber machen. Aber ich glaube, es ist ein ganz interessanter Spiegel. Also wenn man sich jetzt mal so seine Luxusprodukte anschaut, kann man sich fragen, so wie beim Umziehen auch, möchte ich das behalten? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, dann auf Vestia Kollektiv stellen und verkaufen oder auf Facebook Marketplace oder was auch immer. Und eben die Dinge für sich so ein bisschen mal in die Hand nehmen und sich fragen, warum habe ich das gekauft? Ist das heute noch derselbe Grund? Ist das heute noch relevant? Dann lernt man schon ziemlich viel über sich. Aber das ist halt eine Arbeit, die braucht man nicht nur mit einem Luxusobjekt machen, die kann man auch mit einem Fotoalbum machen.
Ja, und wahrscheinlich, ne, wenn man jetzt unsere Folge gehört hat, welcher Wert steckt für mich dahinter und gibt er mir oder dieser Gegenstand oder was auch immer, gibt es mir das wirklich und sind das noch meine Werte überhaupt, die ich aktuell habe? Ne? Also ja, kann sich ja durchaus auch weiterentwickeln. Werte, jetzt von Grund auf wahrscheinlich, aber durchaus wird man sich ja Wertesystemen bewusster und was einem wichtig ist im Leben. Und ja, vielleicht ist es dann die Handtasche oder der Grill nicht.
Was ist dein persönlich liebster Luxus aktuell, Felicitas?
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschener, aber es ist tatsächlich keinen Termin im Kalender zu haben. Also so Zeit, die einfach so Banana-Time. Da kommen wir vielleicht an den Anfang zurück von der Kollegin, die über den Mangel gesprochen hat, dass wir da kurz nochmal drüber nachdenken, ja, weil das ist etwas, was zumindest sehr selten ist, diese Banana-Time, und wahrscheinlich braucht man die. Also ich relativiere meine Aussage vom Anfang, zumindest etwas, was man braucht, damit das Leben sich richtig schön anfühlt. Ja.
Wunderschönes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, das war Professor Dr. Felicitas Mohrhardt. Schön, danke dir, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Hey, vielen Dank.